Am heutigen Abend soll es gehen um die radikale Linke in der Türkei. Dazu haben wir den Historiker und Journalisten Nick Brauns eingeladen, den ich hier herzlich begrüßen möchte. Nick hat vor kurzem zusammen mit Murat Çakır das Buch Partisanen einer neuen Welt herausgegeben, wo es um die Entwicklung der Linken in der Türkei seit dem Osmanischen Reich geht. Heute soll es vor allem um die Kämpfe und Entwicklungen seit 1968 gehen.
Radikale Linke in der Türkei. Ich hatte ja hier vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon mal bei euch zu dem Thema gesprochen. Da sind wir noch nicht so weit gekommen, weil ich eben auch schon im Osmanischen Reich begonnen habe. Denn auch damals gab es natürlich schon Ansätze einer Linken und Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung. Drum war auch jetzt der Wunsch der revolutionären Perspektive, eben heute den Schwerpunkt auf die Zeit nach 68 zu legen. Ich möchte vorher trotzdem ein paar Takte sagen zu unserem Buch Partisanen einer neuen Welt, eine Geschichte der Linken und Arbeiterbewegung in der Türkei, das wir nun endlich fertig haben. Der Verlag Die Buchmacherei hat das Projekt dankenswerterweise mit uns gemacht. Hier gibt es auch einen kleinen Infotisch, Büchertisch, wo also nicht nur unser Buch, sondern auch viele schöne andere Bücher, gerade jetzt zur Novemberrevolution, auch zu finden sind. Was wir hier geschrieben haben, Murat Çakır, mein Mitherausgeber und ich, und weitere Autoren wie Brigitte Kichle, Alp Kayseriolo, Volkan Yaraşir und Joost Jongerden, hat den Anspruch, die erste zusammenhängende Darstellung der Linken oder Arbeiterbewegung der Türkei vom Osmanischen Reich bis heute in deutscher Sprache zu sein. Aber wir müssen auch gleich dazu sagen, auch auf Türkisch gibt es gibt's nichts so Umfassendes. Da gibt es sehr gute Darstellungen über einzelne Perioden der Linken und der Arbeiterbewegung, aber eben gerade so eine Gesamtdarstellung fehlt. Und das verwundert eigentlich auch nicht besonders, wenn wir uns einfach die Zustände in der Türkei anschauen und wenn wir berücksichtigen, dass die Gruppierungen der radikalen Linken, die heute noch aktiv sind, fast alle ihre Wurzeln eben in der 68er-Bewegung in der Türkei hatten und dass diese Gruppierungen bis heute größtenteils illegal sind, als terroristisch gelten. Und unter solchen Umständen ist natürlich eine unbefangene Untersuchung durch Historiker nicht wirklich möglich. Wer in der Türkei zu diesen Themen arbeitet, gefährdet sich und andere. Und bis heute passiert es ja, dass Leute auch mit internationalen Haftbefehlen im Ausland gejagt werden, wegen Aktionen von revolutionären Gruppierungen, in denen sie in den 70er oder 80er Jahren aktiv gewesen sind. Deswegen also gibt es in der Türkei nichts derartiges, aber auch in Deutschland lag bislang noch nichts wirklich vor. Nun, man kann im Internet eine Broschüre des Verfassungsschutzes NRW herunterladen. Das war von den Sachen, die erhältlich sind, das vollständigste. Die Broschüre ist gar nicht so falsch und sie ist deswegen nicht so falsch, weil die Schlapphüte hier kräftig abgeschrieben haben von einer kommunistischen, türkischen, deutschsprachigen Website, die leider seit 20 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde, aber wo auch eine Kurzzusammenfassung der Geschichte der türkischen Linken drauf war. Wir denken aber auch, dass es gar nicht so falsch ist, dass wir gerade hier in Deutschland jetzt erstmal so ein Buch geschrieben haben, denn das Thema hat eine ganze Menge auch mit uns hier in Deutschland zu tun. Ich meine, in der Einleitung hieß es natürlich, die revolutionäre Perspektive macht Veranstaltungen auch, um zu lernen von den Kampferfahrungen der Vergangenheit. Und natürlich wollen wir lernen von den Erfolgen und den Fehlern auch in der Türkei. Aber das Ganze hat noch viel mehr mit uns zu tun. Ich meine, gerade jetzt jährt sich die Novemberrevolution zum 100. Mal. Und in dieser Novemberrevolution, die Novemberrevolution beeinflusste damals auch eine Gruppe junger türkischer Studentinnen und Studenten, ja eher Studenten, Studentinnen waren keine dabei, die hier in Deutschland studierten, die aber vom jungtürkischen Regime hierher geschickt wurden zur Ausbildung. Auch einige Facharbeiter, die aus der Türkei hergeschickt wurden, die haben nämlich unter dem Einfluss der Novemberrevolution, die sie hier in Berlin miterlebten, und auch unter dem Einfluss der nachfolgenden Spartakuskämpfe, sich dem Sozialismus zugewandt. Das waren eigentlich glühende Nationalisten gewesen, aber die sahen dann im Sozialismus, auch durch die Erfahrungen der russischen Revolution, auch ein Mittel des antikolonialen Kampfes, des antiimperialistischen Kampfes, vor allem auch ein Mittel zur Modernisierung ihrer Heimat, der Türkei. Und diese Studenten haben dann hier in Berlin noch eine erste Arbeiter- und Bauernpartei gegründet, die dann eine der Gruppen wurde, aus denen eben dann 1920 die Kommunistische Partei der Türkei sich gegründet hat. Das Thema hat aber natürlich noch mehr mit Deutschland zu tun, nicht nur, dass hier einige der Gründer der Partei, wie Etem Nejat, der Generalsekretär, hier studiert haben. Auch später hatte die Kommunistische Partei der Türkei, glaube 3 Jahrzehnte lang, ab Ende der 50er Jahre, ihr Zentralkomitee, ihr Politbüro in der DDR gehabt, in Leipzig. Also in der Türkei ist die TKP bis heute illegal, auch wenn es eine andere Partei gibt, die offen unter diesem Namen auftritt, aber die echte TKP ist illegal und Gesetze verbieten bis heute die Gründung von Parteien, die sich kommunistisch nennen. Und drum war eben die Führung der TKP jahrzehntelang in der DDR und sie hatten dort auch einen Sender gehabt, mit dem sie eben kommunistische Sendungen für die Türkei und später auch für die türkeistämmige Arbeitsmigration in Westdeutschland produziert haben. Das Thema hat aber noch mehr mit uns zu tun, denn vor allem nach den Putschen 1971, insbesondere aber nach 1980 und auch jetzt in den letzten paar Jahren sind sehr viele politische Flüchtlinge aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Sie haben hier ihre Aktivitäten fortgesetzt, sie haben hier Vereine gegründet, sie sind hier in der Gewerkschaftsbewegung aktiv geworden. Sie sind also auch ein Teil der Arbeiterinnen und Arbeiterklasse hier in Deutschland, aber auch weiter auch mit ihren Exilorganisationen. Und die deutsch-türkische Waffenbrüderschaft, die wir einfach seit 150 Jahren zwischen den herrschenden Klassen beider Länder haben, äußert sich auch in der Form, dass die Repression gegen die aus der Türkei stammenden Revolutionäre und ihre Organisationen eben vor der deutschen Grenze nicht Halt macht, sondern dass auch hier eine Verfolgung stattfindet. Wir haben das Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, das sich jetzt zum 25. Mal jährt. Es wird am 1. Dezember drum auch eine Großdemonstration in Berlin geben. Aber auch Gruppierungen wie die DHKPC, eine radikale Stadtguerilla-Organisation, ist hier in Deutschland auch verboten, obwohl sie hier natürlich nicht bewaffnet aktiv ist. Es geht so weit, dass sich die Innenministerkonferenz, von der ja eben schon die Rede war, im Juni dieses Jahres Gedanken darüber machte, wie man Konzerte der beliebtesten, der bekanntesten linken Band in der Türkei, Grupp Yorum, hier in Deutschland überall verbieten könnte, weil diese Gruppe vermeintlich der DHKPC angehört. Und vergessen wir nicht, in München stehen seit bald 2 Jahren 10 anatolische Revolutionärinnen und Revolutionäre vor Gericht unter dem Vorwurf, sie wären Mitglieder der maoistischen TKP-Mele, einer Partei, die in Deutschland überhaupt nicht verboten ist, die sich auch auf keiner Terrorliste außerhalb der Türkei findet. Also wir haben mit unserem Buch eben auch gesagt, wir wollen den Aktivistinnen und Aktivisten, den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern hier in Deutschland auch eine Handhabe geben, damit sie einfach mal sehen, mit wem sie da zusammen am 1. Mai marschieren oder mit wem sie in der Gewerkschaft zusammenkämpfen. Welche Geschichte haben diese türkeistämmigen Kolleginnen und Kollegen und was für Organisationen sind das eigentlich, die hier immer oft nur als ein riesiges Abkürzungsgewirr rüberkommen und für viele kaum unterscheidbar sind. Vielleicht auch, um zu zeigen, was wir mit dem Buch, wir haben das Buch auch gewidmet. Wir haben es gesagt, wir schreiben das nicht so, sondern wir widmen es. Wir widmen es einigen ausgesuchten Revolutionärinnen und Revolutionären. Und ich möchte die mal kurz vorlesen. Wir sagen nämlich, stellvertretend für die Vielzahl der Revolutionärinnen und Revolutionäre aus Kurdistan und der Türkei, die ihr Leben im Kampf für Freiheit und Sozialismus ließen, widmen wir dieses Buch Matthäus Sarkissian, genannt Paramas, ein armenischer Revolutionär, der 1915 als Sozialist und Internationalist gemeinsam mit rund 20 weiteren armenischen Sozialisten in Istanbul hingerichtet wurde. Wir widmen dieses Buch Sakine Jansiz, genannt Sarah, Mitbegründerin der PKK und führende Aktivistin der Frauenbewegung der kurdischen. Sie wurde vor bald 6 Jahren vom türkischen Geheimdienst in Paris mit 2 weiteren Genossinnen ermordet. Wir widmen dieses Buch Ayşe Deniz Karacagil, genannt Destan Temmuz. Sie wurde bekannt als das Mädchen mit dem roten Halstuch während des Gezi-Aufstandes. Sie schloss sich später der MLKP an und kämpfte mit der MLKP in Rojava, Nordsyrien und fiel dort im Kampf gegen den IS. Und wir widmen dieses Buch Sufi Nejat Aginashli mit dem Kampfnamen Paramas Kizilbas. Und zu ihm möchte ich gleich noch 2 Sätze mehr sagen, weil allein in diesem Namen die ganze Geschichte der türkischen Linken drinsteckt. Sufi Nejat Aginashli ist das Kind von politischen Flüchtlingen aus der Türkei. Er ist selber im Ruhrgebiet in Duisburg groß geworden. Seine Eltern benannten ihn eben Sufi Nejat nach dem Namen von Mustafa Sufi, dem Gründer und ersten Vorsitzenden der Kommunistischen Partei der Türkei, und nach Ethem Nejat, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei, die beide mit weiteren Genossen eben 1921 im Schwarzen Meer ermordet wurden. Sufi Nejat hat sich dann auch der marxistisch-leninistisch-kommunistischen Partei angeschlossen, um in Rojava die Revolution zu verteidigen. Und er wählte als Kampfnamen Paramas, also den Namen dieses armenischen Revolutionärs, dem wir unser Buch auch gewidmet haben. Er griff also diesen Namen wieder auf, um zu zeigen, es gab eben auch vor Mustafa Sufi, vor der TKP, schon eine revolutionäre Bewegung in der Türkei. Eine Bewegung eben gerade getragen von Minderheiten, also von Armeniern, von Griechen, von Juden und anderen. Und er gab sich dann aber noch den Namen Kizilbaş, übersetzt heißt das Rotkopf. Das ist aber eine Bezeichnung für die Aleviten, also eine bis heute verfolgte, unterdrückte Religionsgemeinschaft, aus deren Mitte eben sehr viele Revolutionärinnen und Revolutionäre gekommen sind. Und wir haben eben gesagt, in seinem richtigen Namen und in seinem Kampfnamen spiegelt sich eben tatsächlich die Geschichte der Linken Anatoliens und Mesopotamiens wieder. Nun, der Wunsch war ja Schwerpunkt ab 68. Ich werde dennoch ein bisschen früher einsetzen müssen, weil natürlich auch die 68er-Bewegung in der Türkei ihre Vorgeschichte hat. Ihre Vorgeschichte sowohl politisch, aber auch sozioökonomisch. Und zwar müssen wir in die 50er Jahre. Damals gab es in der Türkei ein Regime, das sehr stark an das heutige Erdogan-Regime erinnert. Der Erdogan von damals, das war der Menderes. Ein Ministerpräsident, der einerseits eben das Land für kapitalistische Konterreformen öffnete, also hier den kemalistischen Staatskapitalismus von vorher zurückdrängte, der mit diesen Maßnahmen auch dazu beigetragen hat, zu einer gewissen Entwicklung, zum Eindringen kapitalistischer Strukturen in der Landwirtschaft, dazu, dass eben viele Bauern ihr Land verlassen mussten, nicht mehr Bauern sein konnten, weil dort einfach auf den Großgrundbesitzer moderne Technologien verwendeten. Und diese nun arbeitslosen Bauern strömten in die Städte, wurden dort aber Arbeiter oder mindestens eine industrielle Reservearmee für sich neu herausbildende Industrie. Es war also die 50er Jahre in der Türkei eine Phase sozioökonomischer Umbrüche, des Herausbildens einer stärkeren Arbeiterklasse, auch einer stärkeren Industrialisierung im Land. Aber dieser Menderes hat mit seiner Politik, also er paktierte eben auch mit den reaktionärsten religiösen Orden. Er war es auch, also der die Türkei immer enger eben dann an die NATO, an die USA ranführten. Und er erzeugte mit seiner Politik, auch dem Abbau der wenigen demokratischen Rechte, die es gab, so viel Wut in der Bevölkerung und Proteste in der Bevölkerung, dass es zu Massendemonstrationen kam, also anfangs hauptsächlich von Studierenden, später aber auch selbst von Beamten und Polizisten. Und die Armeeführung befürchtete dann, dass hier Herr Menderes nicht nur gestürzt würde, das hat die Armeeführung auch erhofft, sondern dass es eben am Ende eine Spaltung der Armee geben könnte oder tatsächlich eine revolutionäre Situation. Und da putschten die Militärs dann 1960 das erste Mal von einer Reihe von Putschen, die wir ja bis heute in der Türkei immer wieder erleben. Nur dieser Putsch, ja, dessen Folge Menderes hingerichtet wurde, führte dazu, dass die bislang fortschrittlichste Verfassung, die die Türkei hatte, eingeführt wurde. Also eine wirklich liberale Verfassung, eine Verfassung mit demokratischen und sozialen Rechten, wie dem Recht auf Arbeit. Eine Verfassung, die es erstmal zum Beispiel auch ermöglichte, dass legal sozialistische Literatur verbreitet werden konnte. Nun, was haben die Offiziere, die diesen Putsch machten, damit im Hinterkopf gehabt? Naja, ich muss sagen, die Kemalisten, die eben von der Menderes-Regierung vorübergehend von der Macht verdrängt waren, haben einfach gesehen, gegen die Mehrheit der immer noch auf dem Land lebenden, auch oft tief religiösen Bevölkerung, werden sie nur dann was gegensetzen können, wenn sie es schaffen, für eben ihre kemalistische Modernisierungsdiktatur neue Schichten zu erschließen. Die städtische Intelligenz, also die Studenten, Kleinbürgertum, aber eben auch die sich herausbildende Arbeiterklasse. Und deswegen wurde eben diese liberale Verfassung eingesetzt, in der Hoffnung, so eben auch neue Mehrheiten wieder für die Kemalisten zu gewinnen. Aber damit war gleichzeitig der Weg frei für die Herausbildung einer neuen Linken in der Türkei. Die alte Linke in Form der Kommunistischen Partei war ja schon Anfang der 20er Jahre weitgehend zerschlagen, in den Untergrund getrieben oder eben ins Exil getrieben. Die TKP saß eben zu dieser Zeit mit ihrer Führung in Leipzig, während in der Türkei selber von ihr eigentlich nichts zu hören und zu spüren war. Ja, und es bildete sich dann tatsächlich Anfang der 60er Jahre erstmals eine legale sozialistische Partei heraus, gegründet durch eine Gruppe von Gewerkschaftern. Das war die Arbeiterpartei der Türkei. Eine Partei, die sagte, die Türkei ist reif für den Sozialismus, für die sozialistische Revolution, aber die wollen wir auf parlamentarischen Wege erreichen. Die Partei schaffte es tatsächlich dann 1965 bei der Wahl 3% zu gewinnen. Das klingt nicht viel, reichte aber nach dem damaligen Wahlrecht für 15 Mandate. Unter den Abgeordneten waren übrigens überproportional viele Kurden dabei. Also es zeigte sich schon, dass die Partei gerade dort unter der kurdischen Bevölkerung besonders viele Stimmen bekam, weil sie eben auch für eine Landreform eintrat, für die Verteilung des Großgrundbesitzes an die Landlosen. Und ja, aus der parlamentarischen Revolution wurde nichts. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre hat sich diese Partei dann eher selbst zerlegt. Man stritt sich über die Einschätzung des Prager Frühlings 68 und dergleichen. Also, aber diese Partei stellte sozusagen eine Schule für eine neue Generation junger Sozialistinnen und Sozialisten dar, die erstmals mit sozialistischem Gedankengut in Berührung kamen. Wenn man mit Leuten aus dieser Generation redet, die sagen immer noch, was das für ein Rieseneindruck war, als plötzlich über das Radio, da liefen hier nur staatliche Sender, als da Wahlpropaganda kam, Wahlpropaganda für eine sozialistische Partei, die eben sagte, das Land den Bauern, die Fabriken den Arbeitern und so, das waren also unerhörte Töne und haben dazu geführt, dass eben eine ganze Generation Jugendlicher aktiv wurde. Aber diese Jugendlichen wurden sehr bald deutlich radikaler, als eben diese doch parlamentarisch orientierte Partei war. Sie gründeten nämlich die Vereinigung, die Föderation der Ideenclubs, die sich später umbenannte in DEFGENSH, also in die Revolutionäre Jugend. Und diese Revolutionäre Jugend sollte tatsächlich zur Keimzelle ja fast aller, auch noch heute existenter Gruppierungen der marxistisch-leninistischen Linken, aber eben auch der PKK werden. Also was hier in Deutschland der SDS war, war dort eben die DEFGENSH, die Revolutionäre Jugend in der Türkei. Wir haben eben in dem Film ja schon einige ihrer Aktionen gesehen. Die DEFGENSH hat vor allem den antiimperialistischen Kampf hochgehalten und sie haben dafür eben dann immer wieder angefangen, die Soldaten der 6. US-Flotte zu attackieren, wenn die nach Istanbul kamen. Also die DEFGENSH folgte hier einem Etappenschema, dem Schema der nationaldemokratischen Revolution. Einer ihrer Vordenker, das war Mirabelli. Mirabelli war ein alter Kommunist, der noch vor dem Zweiten Weltkrieg in der TKP gewesen ist, der dann später in Griechenland als Partisan gekämpft hat, der einfach unter den Studierenden eine legendäre Figur war durch seine ganze persönliche Biografie. aber Miri Berli war einer, der mit der TKP inzwischen gebrochen hatte. Und der hat eben analysiert, hat gesagt, die Türkei ist immer noch nicht reif für den Sozialismus. Die Türkei ist halb kolonial und halb feudal. Und deswegen ist die Revolution, die jetzt ansteht, muss eine nationaldemokratische Revolution sein. Es muss darum gehen, erst einmal die Unabhängigkeit des Landes gegen den Imperialismus zu erkämpfen. Oder besser gesagt, wie Miri Berli meinte, wieder zu erkämpfen. Also das, was unter Mustafa Kemal Atatürk Anfang der 20er Jahre geschehen ist, das hätte eben die Bourgeoisie zunichte gemacht und darum gelte es, einen zweiten Befreiungskampf zu führen. Aber gleichzeitig müsste eben der Kampf gegen den Feudalismus, gegen dessen Überbleibsel, gegen den Großgrundbesitz, gegen den Einfluss religiöser Orden und dergleichen geführt werden. Und das war dann eben erstmal die zentrale Orientierung dieser radikalen Studenten- und Jugendbewegung, die nationaldemokratische Revolution. Und in diesen Kreisen hieß es dann eben auch, naja, auf Wahlen zu setzen bringt gar nichts, weil die Mehrheit im Land ist einfach noch, die ist bäuerlich, die ist religiös, die werden von ihren Großgrundbesitzern sowieso beeinflusst, das werden keine freien Wahlen sein. Und drum gab es innerhalb dieser Bewegung für eine nationaldemokratische Revolution auch recht große Illusionen in das Militär. Da hieß es, naja, 1960 hat das Militär eine reaktionäre Regierung weggeputscht und uns eine gute Verfassung gegeben. Eigentlich können das Militär doch jetzt mal wieder putschen und dann machen wir eine Junta aus den Revolutionären, aus zivilen und militärischen Revolutionären. Also soll heißen, aus der Studentenbewegung und den revolutionären Offizieren. So war die Hoffnung erst einmal. Ja, und die Studentenbewegung oder große Teile von ihr schielten weiter aufs Militär. Einige von ihnen begannen aber mit dem bewaffneten Kampf zu liebäugeln. Die sagten, naja, eigentlich, klar, wir brauchen die nationaldemokratische Revolution, aber wir können das auch beschleunigen, indem wir selber eine Avantgarde bilden, eine bewaffnete Avantgarde, die dafür kämpft. Das Vorbild war natürlich die Erfahrung in Kuba, in Vietnam, bei all diesen Befreiungsbewegungen. Also innerhalb der Def Gensch wurden alle diese Erfahrungen diskutiert. Che Guevara, Mao, all das. Es war neu für die türkischen Studenten. Aber sie griffen all das mit Begeisterung auf, ohne es immer direkt auf die Türkei wirklich anwenden zu können. Also was fehlte, war eigentlich, abgesehen von Miri Bellis Analyse, die, wie ich noch später sagen werde, eben auch nicht ganz korrekt war, kaum eine wirklich korrekte, konkrete Analyse der Lage in der Türkei. Und da war eben auch das Problem, die Türkei war, wenn man genau hinschaute, zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr halb feudal und halb kolonial, sondern eben seit den 50er Jahren hatte eine kapitalistische Entwicklung, hatte eine industrielle Entwicklung viel stärker eingesetzt. Und es gab jetzt eine starke Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse. Es äußerte sich darin, dass die staatsnahe Gewerkschaft Türkisch, dass es da eine Spaltung gab und sich dann DISK, die Föderation der Revolutionären Arbeitergewerkschaften, herausbildete. Das waren klassenkämpferische Gewerkschaften, die immer größeren Zulauf bekamen. Und eben 1970 plante die rechte Regierung plante ein Gesetz, das eigentlich zur Schließung von DISK geführt hätte. Also ein absolut gewerkschaftsfeindliches Gesetz. Und das daraufhin rief DISK, nur eigentlich in Istanbul und Izmit, also einem nahen Industriegebiet, zum Generalstreik gegen dieses Gesetz auf. Und wo mit einigen 10.000 Streikenden gerechnet wurde, waren es Hunderttausende. Es war ein regelrechter Arbeiteraufstand, der eben hier im Juni 1970 sich ereignete. In dem Film konnte man das mal kurz sehen, wie eben hier Massen von demonstrierenden Arbeiterinnen und Arbeitern die Polizeisperren einfach überrannten, 2 Tage lang Istanbul wirklich kontrollierten, die Polizeiwachen stürmten, Gefangene befreiten. Und erst als der Ausnahmezustand ausgerufen wurde und die Armee in die Stadt einrückte, wurde dieser Arbeiteraufstand eben wieder unterdrückt, beziehungsweise die Gewerkschaftsführung hat dann auch probiert abzuwiegeln. Das gewerkschaftsfeindliche Gesetz wurde später von einem Gericht dann auch gekippt, also das Ziel war erreicht worden. Aber vor allem hat die Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse eben jetzt gezeigt, es gibt uns auch in der Türkei, die Türkei ist kein so rückständiges Land mehr, auch wenn weite Teile natürlich noch starke Feudalstrukturen hatten. Leider haben nur sehr wenige Linke, Marxistinnen und Marxisten, das wirklich erkannt. einer von ihnen, Dr. Hikmet Kwiljimli. Seinen Namen will ich hier nur mal erwähnen, weil der euch vielleicht bekannte Max Zirngast, ein linker Aktivist und Junge Weltautor, der jetzt gerade schon seit, glaube über einem Monat in Istanbul im Knast sitzt, wo er eigentlich, oder Ankara, ja, wo er studiert hatte. Max Zirngast wird vorgeworfen, eben ein Anhänger von Hikmet Kwiljimli zu sein, von diesem türkischen Marxisten, der selber fast die Hälfte seines Lebens oder mehr im Gefängnis verbracht hat und dort Theoriebücher geschrieben hat. Ja, aber die Mehrzahl der Linken hat zwar bei dem Arbeiteraufstand auch mitgemischt, die Studenten waren dort mitgelaufen, aber sie haben gleichzeitig eben nicht wirklich erkannt, dass hier genau das eintrifft, was Marx ja gesagt hat, nämlich dass die Befreiung der Arbeiterklasse das Werk der Arbeiter selbst sein muss und dass das revolutionäre Subjekt, wie es im Buche steht, nun auch auf der Straße steht. Sondern die Orientierung war weiter entweder auf die Armee oder auf kleine Guerillagruppen, die nach maoistischen oder guevaristischen Vorbild vom Land den Kampf in die Stadt tragen sollten. Ja, und dann putschte tatsächlich das Militär, wie von vielen erhofft, 1971. Aber es war keineswegs ein linker Putsch, sondern die Arbeiterpartei der Türkei wurde verboten. Die Defgenç wurde verboten. Viele Aktivisten kamen ins Gefängnis. Und gerade gegen die Aktivisten, die hier den bewaffneten Kampf aufgenommen haben, ging das Militär mit aller Härte vor. Also wir haben auch das in dem Film eben gesehen. Deniz Geçmiş, einer der Studentenführer, und zwei weitere seiner Genossen wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die rechte, rechtskonservative Regierungspartei sah darin direkt eine Rache in der Hinrichtung dieser drei jungen Revolutionäre für die Hinrichtung von Menderes und zwei seiner Minister eben 1960 durch die Militärs. Also das war eine Art von Blutrache, kann man sagen, die dort eben auch vollzogen wurde an diesen jungen Revolutionären. Andere eben kämpften noch ja einen aussichtslosen Kampf, kann man sagen, in den Bergen. Oder es gab eben den letzten einen Versuch eben durch die Verschleppung von einigen NATO-Technikern, die gefangenen Revolutionäre frei zu bekommen. Aber das Ganze scheiterte. Mahir Çayan und seine Genossen, die sich mit ihren Geiseln eben in Kızılderi verschanzt hatten, wurden dort von der Armee bombardiert. Und sie starben alle, bis auf einen, Ertuğrul Kürkçü, der heute ein führender Aktivist, übrigens der HDP-HDK ist, auch im Parlament saß und eben auch bei der Jungen Welt schon mal gesprochen hat. Also er ist heute einer der führenden Linksintellektuellen in der Türkei, war damals der einzige Überlebende des Massakers von Kızılderi. Und als er damals im Parlament für die HDP oder ihre Vorläufergruppe noch vereidigt wurde, trug er eben für jeden seiner damals ermordeten Genossen eine Nelke in der Hand, um dieses zu zeigen, dass er weiter in der Tradition, in diesem Erbe steht. Ja, warum hat die Armee nicht so gehandelt, wie es viele erhofft hatten? Nun, die Truppe hat auch ihren Klassencharakter geändert. 1960 waren die Offiziere meistens aus armen Familien, aus armen bäuerlichen oder Arbeiterfamilien stammend. Es waren ja linke Kemalisten noch, die hatten noch Hoffnung in, ja, die verbanden mit nationaler Befreiung und so noch die Hoffnung auf Modernisierung des Landes, auf ein besseres Leben. Aber sie waren eben selber auch von ihren Lebensbedingungen nicht so weit entfernt von der arbeitenden Bevölkerung. Aber die USA haben dann nach diesem Putsch von 1960 gesagt, so kann es nicht weitergehen, und haben mitgeholfen mit US-Beratern, dass eben die türkische NATO-Armee eine Hilfskasse, eine Pensionskasse für Offiziere aufbaute. Das klingt jetzt erstmal ganz harmlos. Denkt man, das ist einfach so eine Art Sozialhilfe für Offiziere, die aus dem Dienst ausscheiden. Nur ist diese Pensionskasse für Offiziere, die heißt OYAK, Ende der 60er Jahre zu einer der größten Konzerne aufgestiegen, mit Beteiligungen an allen möglichen Industriezweigen, Bergbau, Tourismus, Autoindustrie und dergleichen. Und das Offizierskorps der Armee, das waren keine armen Arbeitersöhne mehr, sondern es waren inzwischen wesentlich besser besoldete Leute, die durch ihre Beteiligung an OYAK Teil der kapitalistischen Klasse geworden sind. Und darum verteidigten die auch keine kemalistischen Ideale mehr und schon gar keine revolutionären Ideale, sondern sie verteidigten kapitalistische Interessen, als sie 1971 putschten, natürlich auch als sie 1980 putschten. Ja, das war sozusagen die erste, eine Niederlage der Linken, in der sie eben ihre Illusionen in die Armee verloren. Aber ja, eine Gruppe muss man hier vielleicht noch erwähnen, die auch den bewaffneten Kampf aufgenommen hatte, eben die TKP-Marxisten-Leninisten, TKP-Mele, geführt von dem damals Anfang 20-jährigen Ibrahim Kaypakaya, auch einem der studierenden Führer der 68er-Generation, der damals mit der offiziellen maoistischen Strömung, die von Duo Perinçek, das ist so der Jürgen Elsässer der Türkei, das ist heute sozusagen die antiimperialistische Rückendeckung Erdogans geworden, aber damals war Duo Perinçek sozusagen der Begründer des Maoismus in der Türkei. Und dieser Ibrahim Kaypakaya brach mit Perinçek, weil er ihm damals schon vorwarf, dass er eigentlich nur ein linker Kemalist wäre, womit er gar nicht so falsch lag. Und Ibo war eigentlich einer der ganz wenigen türkischen Linken, die eben tatsächlich hier einen richtig harten Bruch mit dem kemalistischen Erbe vollzogen. Er ging so weit zu sagen, Kemalismus ist Faschismus. Und wo er auch einen Riesenschritt voranging, war, dass er eben sagte, wir sind für das Selbstbestimmungsrecht der Nationen. Das heißt, wir sind für das Selbstbestimmungsrecht auch der Kurden bis hin zum Recht auf staatliche Loslösung, wenn die Kurdinnen und Kurden das wünschen. Und das war also weiter als vorher alle anderen linken Gruppierungen in der Türkei gegangen sind. Die Arbeiterpartei der Türkei in den 60er Jahren zum Beispiel hat nur gesagt, naja, die Assimilationspolitik muss aufhören, wir brauchen eine Landreform, aber dann wird das schon geklärt. Das war trotzdem schon viel, weil sie erstmals Kurden überhaupt die Gelegenheit gaben, sich politisch zu organisieren. Aber hier, diese TKP-Mele ging eben tatsächlich so weit zu sagen, wir sind für das Selbstbestimmungsrecht bis zur Gründung eines eigenen Staates. Ja, Ibo Kaypakaya wurde auch beim Kampf in den Bergen, in den kurdischen Bergen gefasst und im Gefängnis von Diyarbakir zu Tode gefoltert. Es wurde dann einige Jahre ruhig um seine Partei, aber seine Anhängerinnen und Anhänger haben im Untergrund die Partei wieder aufgebaut. Man muss sagen, dass einige der Gruppierungen, die heute auch gerade an der Seite der kurdischen Befreiungsbewegung in Rojava bewaffnet kämpfen und auch in der Türkei den bewaffneten und den zivilen Kampf führen, alle aus dieser Tradition stammen. Also auch die marxistisch-leninistisch-kommunistische Partei, die MLKP, die heute eine der stärksten der illegalen Gruppierungen dort ist, hat ihre Wurzeln damals eigentlich in der TKP-Mele beziehungsweise in späteren Abspaltungen davon. Nun, wir sind jetzt Mitte der 70er Jahre. Die Militärs haben recht schnell ja wieder eine zivile Herrschaft eingeführt, aber ab Mitte der 70er Jahre erleben wir dann in der Türkei eine Phase, in der ja, verschiedene Regierungen sich schnell, in der eigentlich kaum noch eine richtige Regierungsbildung möglich war, in der es verschiedene Regierungskoalitionen schnell hintereinander gab, aber immer unter Einschluss von extrem Reaktionären, von islamistischen und faschistischen Kräften und insbesondere eben die Grauen Wölfe, die Partei der nationalistischen Bewegung MHP, war dort oft das Zünglein an der Waage, bekam dann irgendwie einen Minister, so vielleicht den Zollminister oder so, etwas, was sehr unwichtig klingt, aber haben dann systematisch eben probiert, mit Rückendeckung des Staatsapparates ihre bewaffneten Milizen aufzubauen, also ihre Terrortruppen für den Straßenkampf. Und das Ganze lief nicht unabhängig, sondern man kann sagen, es war tatsächlich eine Strategie der Spannung, die eben von auch in den NATO-Stäben geplant wurde. Denn die Türkei als Frontstaat zur Sowjetunion war für die NATO einfach extrem wichtig. Eine Linksentwicklung in der Türkei wurde wirklich als Gefahr für NATO-Interessen gesehen. Und so wurde systematisch auf eine Strategie der Spannung gesetzt gegen die eben immer stärkere Linke. Eine Strategie der Spannung in der Form, dass eben einerseits die Grauen Wölfe oder auch islamistische Banden auf Linke gehetzt wurden, dass dort faschistischer Terror gegen die Arbeiterviertel, gegen die Gecekondos, also die Slumviertel der Städte, verübt wurde, aber eben auch Massaker, Pogrome gegen Aleviten in Marasch und anderen Orten durch Islamisten und Graue Wölfe oder eben bekannt ist das Massaker am 1. Mai 1977 auf dem Taksimplatz, als eben wirklich eine halbe Million Arbeiterinnen und Arbeiter zur bislang größten Mai-Demonstration in der Türkei zusammenkamen und plötzlich fielen von einem Hotel oben Schüsse auf die Menge und unten brach Panik aus und Panzerwagen rasten in die Menge. Und am Ende waren mindestens 3 Dutzend Menschen waren tot. Und es deutet sehr viel darauf hin, also das ist eben, das war eine Aktion der NATO, Konterguerilla Gladio, eine amerikanische Firma hatte vorher ein ganzes Stockwerk dieses Hotels gemietet, es war eine CIA-Tarnfirma und dort haben dann die Scharfschützen sich postiert. Ja, all das waren eben Maßnahmen, um hier eigentlich die Türkei ja, an den Rand eines Bürgerkriegs zu treiben und damit Stimmung für einen Putsch zu schaffen, wie er 1980 auch kam. Aber warum das Ganze? Ja, weil es tatsächlich eine sehr starke radikale Linke nun gab, was also sozusagen 68 und in den folgenden Jahren einige hundert oder einige tausend, vor allem studentische Aktivistinnen und Aktivisten waren nun plötzlich Hunderttausende mit Millionen Anhängern. Also im ganzen Land war eine rote Bewegung. Es war ja nicht nur auf die Türkei beschränkt, sondern wir haben weltweit damals eigentlich einen Aufschwung der radikalen Linken erleben können. Es war ja selbst hier in Deutschland nicht so viel anders, also natürlich viel schwächer, aber auch hier mündete die 68er-Bewegung ja dann auch in weitere neue soziale Bewegungen, radikale Bewegungen und anderes. Und so eben tatsächlich auch in der Türkei. Unter den Gruppen, die jetzt hier Zulauf hatten, war ja auf den ersten Blick überraschend auch die nach wie vor illegale kommunistische Partei der Türkei. Das war gar nicht so sehr ihr eigener Verdienst, sondern es war eher so, dass die TKP halt Teil ja, der internationale Moskau-orientierter kommunistischer Parteien war und da fiel einiges von dem Glanz, der durch den Kampf und später Sieg in Vietnam, durch die kubanische Revolution, durch Sputnik und dergleichen. Einiges von diesem Glanz der kommunistischen Weltbewegung fiel eben auch dann auf die TKP. Und man kann aber eben auch sagen, die TKP hat ein bisschen auch sehr oder einen großen Teil selber beigetragen durch ihre beharrliche Gewerkschaftsarbeit im Rahmen dieser revolutionären Gewerkschaftsföderation DISK. Dort ist es ihr nämlich gelungen, tatsächlich eine ganze Reihe Gewerkschaftsführungen von ihren Kadern dann zu kontrollieren. Die TKP hatte keine wahnsinnig radikale Linie. Die setzte also eher darauf, mit der natürlich viel, viel stärkeren kemalistischen republikanischen Volkspartei irgendwie so eine gemeinsame antifaschistische Front zu bilden. Und die Hoffnung war, zuerst würde man das TKP-Verbot aufheben und dann könnte man anfangen, hier eine radikale Reformpolitik umzusetzen. Also die TKP war durchaus gemäßigt in ihrem Auftreten, auch auf Weisung von Moskau hin, muss man sagen. Es gab damals auch in Moskau die Linie, dass es hieß, naja, mit den Staaten am Rande der Sowjetunion, da dürfen wir jetzt keine Experimente wagen. Mit denen brauchen wir lieber eine gute Verständigung, aber eben ja, keine revolutionären Experimente. Also es wurden damals aus der TKP einer ihrer Cheftheoretiker sogar ausgeschlossen, weil der ein Buch geschrieben hat, wie eine Revolution in der Türkei möglich wäre und probierte, Widersprüche in der Türkei zu identifizieren und eine revolutionäre Strategie aufzuzeigen. Und das war in der TKP tatsächlich ein Ausschlussgrund gewesen, weil eine Revolution gar nicht erwünscht war von Seiten des Kreml. Naja, aber so war die TKP tatsächlich auch für viele Gewerkschafter eine Partei, die durchaus interessant wirkte, weil sie eben ja, schon klar Arbeiterinteressen verteidigte, den Kontakt hatte zu einer Menge Parteien und Gewerkschaftsorganisationen weltweit, aber gleichzeitig eben wesentlich weniger radikal auftrat als andere Gruppierungen, die jetzt hier wirklich auch auf Straßenkampf setzten, auf den militanten Kampf gegen die Faschisten, aber leider eben auch oft genug auf den militanten Kampf gegen andere konkurrierende linke Gruppen. Nun, das gilt vor allem eben gerade auch für viele Gruppierungen mit maoistischem oder Enver Hoxha-ristischem Background, die oft genug eben auch sich selber Konkurrenzkämpfe lieferten. Und oft war es so, dass es eben in einem Stadtviertel nur eine Organisation die geben durfte, die dieses Viertel dann kontrollierte und eben auch verteidigte, nicht nur gegen die Faschisten, sondern auch gegen andere revolutionäre Organisationen. Ja, eine der größten revolutionären Organisationen war der Viol, der revolutionäre Weg. Das war eine Gruppierung, die eben aus der Guerilla-Bewegung kam, die auch in ihrem Programm weiterhin stehen hatte, dass man eigentlich, ja, oder sie hatten gar nicht einmal ein richtiges Programm, sie sahen sich eher als Parteiaufbauinitiative. Aber sie sagten schon in ihrer Theorie, dass eigentlich der bewaffnete Guerillakampf schon der Weg sein müsste, aber es wäre halt noch nicht so weit. Und darum muss man sagen, hat diese Gruppierung eigentlich sehr viel Erfolg gehabt, gerade weil sie sich nicht so streng an eigentlich ihr eigenes Programm gehalten hat, wie manche anderen Gruppierungen. Der Viol hat vor allem angefangen, also die haben auch gesagt, naja, in die Fabriken kommen wir gar nicht so leicht rein. Wir probieren erstmal die Leute dort zu organisieren, wo sie leicht zu haben sind. Und das ist in den Getschekondos, also diesen Slums, wobei Slum ist ein bisschen der falsche Ausdruck. Getschekondo bedeutet über Nacht gebaut. Also das sind die Viertel, wo die Zuwanderer aus den Dörfern hinkamen. Und es galt so eine Art Gewohnheitsrecht. Wenn es dir gelingt, in einer Nacht ein Haus zu bauen, also natürlich erstmal irgendwie nur was aus Wellblech und Plastik planen, dann darfst du erstmal nicht mehr vertrieben werden. Und das waren also so diese Siedlungen an den Rändern der Städte. Und da hat der Viol erstmal großen Einfluss. Oder auch in Dörfern haben sie Einfluss bekommen. Und zwar, weil sie eben anfingen, Widerstandskomitees aufzubauen, die einerseits den Militanten auch bewaffneten Schutz gegen die Grauen Wölfe organisierten. Aber diese Komitees haben auch probiert, eine Art Gegenmacht zu bilden und schon ihren direkten Nutzen für die Bevölkerung zu beweisen. Also sie haben bis dahin, es wurden dort Familienstreitigkeiten geschlichtet, es wurde Preiskontrolle durchgesetzt gegen Wucherer oder es wurde auch Land neu verteilt, wenn neue Leute aus den Dörfern zuwanderten, dann wurde also das, ja, es war natürlich staatliches Land, aber der Viol hat dieses Land dann selber an die Neuzukommenden auch verteilt, auch um zu verhindern, dass dann die Leute selber übereinander herfielen und sich gestritten haben. Und es waren also wirklich so eine Art kleine Kommunen, diese Widerstandskomitees, mit denen dann auch die Stadtviertel anfingen, sich selbst zu organisieren, sich selbst zu verteidigen. Ihren größten Erfolg hatte der Viol dann mit der Kommune von Fazza. Das war eine Kleinstadt am Schwarzen Meer, in der vor allem Haselnussbauern lebten. Und ein der Viol-Aktivist, Fikri der Schneider, so wurde er genannt, eigentlich diskriminierend war es gedacht. Der Mann war tatsächlich Schneider. Und die bürgerliche Presse hat immer geschrieben, Fikri der Schneider. Aber Fikri hat gesagt, ich bin stolz drauf, Schneider zu sein, ich bin ein Prolet. Und der gewann dort eine Bürgermeisterwahl. Und dann hat der Viol, die in der Stadt sowieso schon stark waren, begonnen, die Widerstandskomitees in wirkliche Volksräte umzuwandeln. Und wir haben dann dort tatsächlich mindestens ein halbes Jahr oder mehr erlebt, also einer radikalen Volksherrschaft in dieser Stadt. Mit Stadtteilkomitees, mit Volksräten, die hier alles von unten selber regierten. Es wurden auch soziale Maßnahmen ergriffen in der Stadt. Also zum Beispiel waren diese Haselnussbauern alle verschuldet, weil der Staat ihnen zu wenig für die Haselnüsse zahlte, aber sie dennoch teure Düngemittel und Ähnliches kaufen mussten. Und der Violkader sind dann zu den Wucherern gegangen und haben die Schuldscheine verbrannt. Also auch solche Aktionen gab es. Oder sie haben eben auch angefangen, also die Bevölkerung hat auch gesagt, naja, wir bräuchten mal ein paar Straßen in der Stadt, hier ist ja alles Schlamm. Die bisherigen Bürgermeister haben nie was gemacht in die Richtung. Und dann hieß es, dann machen wir es eben selber. Und ein paar Tage lang war die ganze Bevölkerung auf den Beinen. Die Autos wurden einfach mal eben beschlagnahmt dafür. Aber die meisten unterstützten das. Und dann hat die Bevölkerung selber mal eben 7-8 Kilometer neue Straßen dort gebaut. Haben sie vorher selber beschlossen und selber umgesetzt. Fazza war tatsächlich ein Gegenmodell zu den Ereignissen, im Gegenmodell zur Krise, in der die Türkei eben 1979, 1980 war. Eine Wirtschaftskrise, latenter oder ja offener Bürgerkrieg, also Hunderte, insgesamt 5000 Menschen starben ja in der zweiten Hälfte der 70er Jahre in bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen rechts und links und Islamisten und auch den verschiedenen Gruppierungen untereinander. Und in Fazza war alles friedlich. In Fazza wurden die Preise niedrig gehalten, dass keiner hungern musste. Das strahlte aus. Vor allem, als sie in Fazza ein großes Kulturfest machten und alle führenden Journalisten, Intellektuellen und Künstler des ganzen Landes eingeladen haben, die daraufhin das in ihren Zeitungen auch berichtet und sagten, schaut nach Fazza. Das könnte eine Alternative sein, eine revolutionäre Alternative. Aber genau so sah es die Regierung auch, die drum im Sommer 1980 die Panzer auffahren ließ. Und die Kommune von Fazza wurde blutig zerschlagen. Über 1000 Aktivistinnen und Aktivisten kamen in den Knast. Fikri der Schneider ist im Knast Herzinfarkt gestorben. Er und viele andere mussten erst schwere Folter ertragen. Also das war die Generalprobe für den Putsch vom 12. September 1980, wie hier diese Kommune von Fazza zerschlagen wurde. Nun, neben der Viol, die sich eben nicht so wirklich an ihr Programm hielten, gab es noch eine Abspaltung von der Viol, der FSOL, die Revolutionäre Linke. Die haben nämlich das Programm weiter sehr ernst genommen und haben gesagt, nee, so beharrliche Massenarbeit ist der falsche Weg. Wir müssen den Massen viel mehr zeigen, der Staat ist angreifbar, wir müssen sofort zur Propaganda der Tat greifen. Und der FSOL setzte eben darauf, sofort militante, bewaffnete Aktionen gegen Faschisten, gegen Polizisten, gegen staatliche Institutionen zu machen. Das Problem dabei war, dass sie so erstens nach anfänglichen Erfolgen nicht mehr allzu viele Leute organisierten und gleichzeitig eben eher dazu beitrugen, diese Strategie der Spannung, die von rechter Seite schon hier gestartet wurde, auf ihre Weise mit zu unterstützen. Die normale Bevölkerung sah nur noch, dass es ständig Schießereien auf den Straßen gab und es war ihnen dann egal, ob das Rechte oder Linke waren, die Bevölkerung wollte Ruhe. Und die linken Gruppierungen insgesamt verloren eben Ende der 70er Jahre auch wieder schnell an Einfluss, weil sie es eben nicht schafften, bis auf kleine Ausnahmen, auch wirklich der Bevölkerung hier was zu bringen, außer Parolen, Massendemonstrationen, dergleichen. Und es war offensichtlich, dass diese Gruppierungen sehr oft eben viel zu stark gegeneinander kämpften. Wir hatten eine Peking-orientierte, eine Tirana-orientierte, eine Moskau-orientierte und eine unabhängige Linke mit diversen Untergruppen. Ein Teil von ihnen war für den bewaffneten Kampf, ein anderer Teil dagegen. In den Gewerkschaften konkurrierten TKP und die maoistischen Perinchek-Anhänger um die Posten und haben sich mit bürokratischen Tricks gegenseitig lahmgelegt und ausgeschlossen. Und wir haben gerade in dieser Linken, die sehr stark ja auch jugendlich geprägt war und die eben in weiten Teilen nicht wirklich proletarisch war, sondern sich eher aus den Bewohnern der Slums zusammensetzte, auch eine ganze Reihe negative Eigenschaften wiederfinden können, die eben die Slumbewohner eigentlich aus ihrer halb feudalen dörflichen Gesellschaft mitgenommen haben. Also oft erinnerten eben die Auseinandersetzungen zwischen den linken Gruppen tatsächlich eher an die feudale Blutrache-Tradition als an eine Auseinandersetzung, wie sie zwischen linken Kräften um die richtige Linie geführt werden sollte. Sehr stark ging es dann auch um den Ehrbegriff und Ähnliches. Oder, die Organisationen waren zwar offiziell alle für die Freiheit der Frau, aber es herrschte doch dort ein sehr patriarchales Bild eigentlich vor, wie Frauen leben sollten und wie ihre Ehre zu verteidigen sei. Also da war es noch nicht so weit her wirklich mit Feminismus in diesen Gruppierungen und in vielen dieser Gruppen ist es das leider bis heute immer noch nicht, also mit einigen Ausnahmen. Naja, und so war die Linke, die, obwohl sie immer noch sehr stark war, nicht in der Lage, den Putsch von 1980, der absehbar war, mit dem alle rechneten, dem wirklich was entgegenzusetzen. Und als dann die Panzer rollten, fanden sich die Anhänger all dieser Organisationen, egal ob sie für Moskau, Peking oder Tirana, für Che Guevara, Mao, Castro oder Stalin waren, sie fanden sich dann alle wieder in den Knästen, in den Folterlagern oder im Exil, oft in Deutschland, wo ein Teil mit der Politik aufhörte, ein anderer Teil aber eben dann auch anfing, wieder Arbeitervereine, revolutionäre Kulturvereine und dergleichen aufzubauen. Dann die Militärs und die nachfolgenden Regierungen unter der sogenannten gelenkten Demokratie setzten erstmal eine neue Welle neoliberaler Konterreformen durch. Das war die Phase, in der dann auch eine neue Generation, kann man sagen, anatolischer Kapitalisten in Inneranatolien groß wurde. Gruppierungen, die Militärs öffneten den Staatsapparat für religiöse Orden wie die Gülen-Bewegung, damals begann das schon, als Gegengewicht zur starken Linken, haben die Militärs, die offiziell immer als Hüter Säkularismus gelten, nämlich sehr auf den Islam gesetzt. Sie bauten noch mehr Moscheen, als sie Gefängnisse bauten. Sie führten den Religionsunterricht wieder ein. Ja, und es war tatsächlich in dieser Phase erstmal von einer Linken nichts zu spüren und zu sehen. Die erste Demonstration, die erste legale, aber überhaupt, denke ich, die erste größere Demonstration, die es nach dem Putsch gab, das war also schon 7 Jahre später, das war eine Frauendemonstration. Das waren die Frauen, die als erste wieder auf die Straße gingen, für ihre Rechte, aber auch eben allgemein gegen die, ja, Militärdiktatur, die sich nur ein kleines demokratisches Mäntelchen umgehängt hatte. Aber wir werden sehen, das Pendel des Widerstands hatte sich verschoben, nämlich nach Kurdistan. Dazu gleich. Vielleicht erstmal kurz noch zu den anderen Gruppierungen. Ja, es setzte nämlich dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auch vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der realsozialistischen Staaten auch eine ähnliche Entwicklung hier in der türkischen radikalen Linken ein. Die TKP, ja, liquidierte sich faktisch selbst oder wurde durch ihre Führung liquidiert. Eigentlich war es noch geplant, hier die Vereinigung mit der TIP, also mit den Resten der wiedergegründeten türkischen Arbeiterpartei oder Arbeiterpartei der Türkei zu machen. Aber das Ganze endete eigentlich in der Auflösung der TKP, ohne dass wirklich was bei rauskam. Andere Parteien setzten dann Anfang der 90er Jahre eben stark auf ihre Legalisierung, haben also sich hier oft ihres revolutionären Programms oder teilweise, wenn da nicht alle mitmachen wollten, ihrer revolutionären Flügel entledigt. So ist dann auch die heutige EMEB, die Partei der Arbeit, entstanden, also das, was in Deutschland DIDIF ist, in dem die sich dann eben einfach, ja, die im Grunde genommen die revolutionär-kommunistische Partei, das war eigentlich ihre Partei, eine enveristische Partei, maoistisch-enveristisch, aber die haben die im Grunde genommen einschlafen lassen und haben nur noch ihre legale Frontorganisation am Leben gehalten, oder die Reste von der Vjol mündeten dann über diverseste Umwege in eine Partei, die ÖDP, die Partei, also der Freiheit und Solidarität. Das ist die offizielle Partnerpartei, übrigens der Linkspartei im Rahmen der Europäischen Linken. Also es ist eine Partei, ich würde sie als linksliberal einschätzen, vor allem weil alle radikaleren Kräfte, die da mal mit dabei waren, inzwischen ausgetreten sind. Partei spielt keine besonders bedeutende Rolle mehr. Ja, es gab also wenige Gruppierungen, die tatsächlich weiter an ihren radikalen Programm und Methoden festhielten. Das eine ist DEVSOL bzw. die DHKPC, dazu später. Das andere eben aber die PKK. Die PKK hat ihre Wurzeln auch in der DEVGENSH, in der 68er-Bewegung. Abdullah Öcalan und seine Freunde kamen ja alle auch aus dieser revolutionären Bewegung, revolutionären Studentenbewegung der Türkei, haben aber Anfang der 70er Jahre eben die Erfahrung gemacht, einerseits der Niederlage dieser Bewegung durch den Militärputsch und andererseits, dass eben die türkische Linke nicht bereit war, sich der kurdischen Frage zu widmen. Und drum haben Öcalan und eine Gruppe seiner Genossen, darunter übrigens auch die Hälfte von ihnen, von denen, es waren glaube ich 6 Leute und die Hälfte, das waren ethnische Türken oder Lasen, es waren keine Kurden. Die begannen dann eben eine Strömung zu gründen, aus der die PKK hervorging. Und zwar haben eben auch diese türkischen Genossen gesagt, naja, es ist, wie es Marx gesagt hat, ein Volk, das ein anderes unterdrückt, kann sich nicht selbst emanzipieren. Und deswegen muss die Befreiung der Türkei, der Weg zu einer sozialistischen Türkei, muss über Diyarbakir laufen, über die Befreiung des kurdischen Volkes vom Kolonialismus. Ja, die PKK hat sich dann offiziell 1978 gegründet, damals noch mit dem Ziel, ein vereinigtes sozialistisches Großkurdistan. Hatte damals schon gesagt, einziger Weg dahin ist der bewaffnete Kampf, den sie aber nicht sofort angefangen haben. Und die PKK sah, wie alle anderen, den Putsch kommen 1980. Nur, sie bereiteten sich im Unterschied zu den anderen systematisch darauf vor, indem sie eben schon einen Großteil ihrer Kader in den Monaten vor dem Putsch außer Landes brachten. Abdullah Öcalan hatte hier Kontakte zur PLO im Libanon aufgenommen und dort konnten dann die Kader der PKK, als in der Türkei geputscht wurde, erstmal in Sicherheit in den PLO-Camps eine Militärausbildung, auch eine politische Ausbildung machen und sich auf die Rückkehr in die Türkei, nach Kurdistan und eben auch dann die Aufnahme des bewaffneten Kampfes vorbereiten. Dazu kam es dann tatsächlich 1984, im August 1984 hat die PKK mit dem bewaffneten Kampf begonnen, auch sehr schnell Zulauf bekommen, schon weil sie auch die einzige Gruppe war, die eben nicht nur sich ein radikales Programm gab, sondern eben zeigte, dass sie es ernst meint. Es gab viele Gruppen, die sagten, wir brauchen bewaffneten Kampf, aber die Gruppen saßen in den Teehäusern oder sie saßen im Exil. Und die PKK war die einzigen, die es dann eben tatsächlich auch machten. Ja, wir haben den bewaffneten Kampf, dann Anfang der 90er Jahre den Serhildan, den Volksaufstand, also als die Zivilbevölkerung sich zu PKK bekannte und es zu einer Art kurdischer Intifada kam. Und daraus hervorgehend, durch die massenhafte Unterstützung durch die Zivilgesellschaft auch, gab es dann eben auch eine ganze Reihe legaler kurdischer Parteien, die immer wieder verboten wurden und ihre Kader wurden oft genug ermordet. Parteien wie die HDP und andere, aber das waren alles die Vorläufer, kann man sagen, der heutigen HDP, ja. Die aber natürlich eben nicht nur eine kurdische Partei ist, sondern die eben den Schritt weiter ging und sagte, wir sind eine Vereinigung aller Unterdrückten. Wir vereinigen die sozialistische Bewegung mit der kurdischen Bewegung, mit der feministischen Bewegung, mit den Bewegungen der ethnischen und religiösen Minderheiten. Hier an der Stelle vielleicht einen ganz entscheidenden Punkt zur kurdischen Frage. Das ist nämlich bis heute der Knackpunkt für die Linke in der Türkei. Das ist der Punkt, an dem sich die Linke in der Türkei immer wieder spaltet und in dem sie oft genug auch immer wieder versagt. Weil einfach auch noch sehr viele Gruppierungen hier unter dem Einfluss des Kemalismus stehen. Wir können kurz sagen, es gibt drei Positionen in der radikalen und nicht ganz so radikalen Linken zur kurdischen Frage. Eine Position, das ist die klassische leninistische Position. Das heißt, wir sind für das Selbstbestimmungsrecht der Nation bis hin zum Recht auf Lostrennung. Das ist eine Position, wie sie eben von TKP-Mele, auch von MeleKP und anderen und auch deren, ja, kann man sagen, ihnen nahestehenden legalen Parteien, die sehr oft auch inzwischen in der HDP mitarbeiten, vertreten wird. Eine zweite Position ist die Position, dass es heißt, naja, das Selbstbestimmungsrecht der Völker gilt doch nur für die Völker, die direkt vom Imperialismus unterdrückt werden. Also für die Türkei gilt das, aber noch jetzt nicht für die Kurden sozusagen, weil ein unterdrücktes Land kann doch nicht selbst andere unterdrücken. Oder es geht weiter, dass es heißt, naja, die Kurden sollen zwar demokratische Rechte haben, aber die PKK, ja, in Rojava arbeitet die PKK bzw. ihre Partnerpartei mit den USA, die sind pro-imperialistisch, sie wollen auch die Türkei teilen, heißt es dann. Und in ihren Reihen finden sich ja auch Kapitalisten, Großgrundbesitzer und andere wieder. Das ist eine klassenübergreifende Bewegung. Natürlich ist es das, eine nationale Befreiungsbewegung. Aber das dient dann eben auch für einen Teil der Linken dazu, sich offen zu entsolidarisieren und der kurdischen Bewegung insgesamt eigentlich Separatismus vorzuwerfen. Die Partei, die sich heute TKP nennt, die legale Partei, die diesen Namen aber einfach mal sich geklaut hat, die hat diese Position, zum Teil leider auch die DHKPC und noch einige andere. Naja, und dann gibt es noch eine dritte Position, das sind Gruppierungen, die zwar verbal sagen, wir sind für das Selbstbestimmungsrecht der Kurden, aber die eben auch sagen, naja, aber in das, wie es in der Realität ausschaut, da sind wir dagegen. Der bewaffnete Kampf, der führt doch dazu, die Arbeiterklasse zu spalten. Und überhaupt, wenn hier zu stark jetzt nach Selbstbestimmung gerufen wird, das schwächt den Klassenkampf. Das ist eine Position, wie sie zum Beispiel diese ÖDP inzwischen vertritt. Also Gruppierungen sagen manchmal, es sind Teil der nationalen Linken oder so. Also es sind Gruppen, manchmal, wenn es nur um demokratische Rechte geht, hast du seiner Seite der Kurden. Oder einige von ihnen sind manchmal opportunistisch genug und hoffen dann über die HDP oder so ein paar eigene Mandate zu kriegen. Aber sie stehen nicht wirklich hinter dem Selbstbestimmungsrecht. Ja, ich habe die DHKPC auch noch erwähnt. Kann sagen, die DHKPC, die ihre die beste Zeit in den 90er Jahren hatte, ist die PKK der Aleviten. Sage ich jetzt mal ganz salopp. Aber so wird sie oft aufgefasst. Weil es eben gerade auch in den 90ern Massaker an Aleviten gab. Den Angriff auf das Hotel in Sivas, wo also hier Dutzende führende alevitische Intellektuelle von einem islamistischen Mob verbrannt wurden. einer aus diesem islamistischen Mob ist jetzt, glaube ich, sogar für die AKP gewählt worden. Oder die Angriffe auf den Stadtteil Gazi in Istanbul, der immer schon eine Hochburg der DHKPC war, aber in dem sehr, sehr viele Aleviten leben. All das hat unter jungen Aleviten eben tatsächlich auch dazu geführt, dass sie sagten, wir müssen uns selbst verteidigen können. Und drum haben viele junge Aleviten, gerade in der DHKPC, eben dann eine Gruppe gefunden, wo sie sagten, naja, mit denen können wir erstmal uns Freiräume erkämpfen in unseren Getschekondo-Vierteln und die Selbstverteidigung übernehmen. Aber das war eben vor allem in den 90er Jahren, sind sehr viele DHKPC-Kader auch in die Kneste gekommen und da hat die DHKPC dann vor allem durch radikale, ja, durch Todesfasten in den Knesten ja, von sich reden gemacht. Bekannt wurde aber eben auch die zynische Aktion Rückkehr zum Leben, so nannte es der Staat, als er eben bei einem großen Hungerstreik im Jahr 2000 die Gefängnisse stürmen ließ. Und von wegen Rückkehr zum Leben, es wurden Dutzende Hungerstreikende dort ermordet von den Soldaten, die die Kneste stürmten. Die revolutionären Organisationen, vor allem die DHKPC, setzten das Todesfasten weiter fort. Am Ende sind 122 ihrer Mitglieder und Kader in den Knesten im Todesfasten gestorben. Es war ein Todesfasten gegen die Einführung von neuen Isolationsgefängnissen. Und danach war es lange ruhig um die DHKPC. Erst in den letzten Jahren ist sie durch einzelne spektakuläre Aktionen, Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft oder eben die Entführung eines Staatsanwaltes oder so, dann wieder in die Öffentlichkeit getreten.
Ideologisch?
Ideologisch, ja. Sie nennen sich marxistisch-leninistisch, aber wenn man genau hinschaut, sie ähneln in sehr vielen, würde ich sagen, dem, was in der, vor der russischen Revolution die Volkstümler waren. Also wenn man von Lenin mal so diese Broschüre liest, wer sind die Volkstümler und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokratie, da wird genau dieser Typus eines DHKPClers beschrieben, also eines mutigen Revolutionärs, der zum Volk geht, der aber mit dem Kopf durch die Wand will, der eben nicht probiert dazu beizutragen, dass die Bevölkerung sich selbst organisiert, sich selbst befreit, sondern ja, die Revolutionäre machen die Revolution mit aller Brachialgewalt sozusagen. Und bei der DHKPC, sie haben sehr stark, sagen wir, eine anti-imperialistische Orientierung, aber lehnen deswegen zum Beispiel auch völlig ab, was hier in Rojava läuft, sondern sie waren stattdessen also haben sie sich eigentlich hinter Assad gestellt, weil sie sagen, dass der führt in Syrien den antiimperialistischen Kampf und eben nicht diese Bewegung in Rojava, die ja hier mit den USA eine militärische Allianz gegen den IS hat. DHKPC hat sich immer wieder eigentlich, nachdem man in den 90er Jahren auch mit der PKK kooperierte, jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer wieder mal auch dagegen gestellt und die PKK sehr scharf kritisiert. Allerdings in den Istanbuler Arbeitervierteln und in Getschekondos gab es in den letzten Jahren sehr viel gemeinsame Kämpfe der Jugendlichen aus beiden Organisationen. Ich meine, die kennen sich aus der Nachbarschaft, die kennen sich aus der Schule und wenn die Bullen angreifen, kämpft man natürlich zusammen dort. Also da gab es durchaus ein positives Aufeinanderzugehen und so. Und DHKPC ist natürlich wesentlich schwächer als die PKK. Ja, sonst andere Organisationen. Ja, die DHKPC ist auch gleichzeitig ziemlich die einzige der militanten Organisationen, die eben nicht in gemeinsamen Fronten mit der PKK oder mit der HDP stehen. Es haben sich vor 2 Jahren hat sich eine Front, die HBDA, gebildet, also die eine, wie heißt es jetzt, also irgendwie die Front der Völker, irgendwas. Also das ist jedenfalls eine Guerilla-Front aus, bei ihrer Gründung, glaube ich, 8 oder 9 marxistisch-leninistischen Organisationen und der PKK zum gemeinsamen Kampf gegen die Erdogan-Diktatur, gegen den Faschismus in der Türkei und zur Verteidigung von Rojava. Und da war nur die DHKPC eben nicht dabei. Inzwischen ist auch die TKP-Milie rausgegangen, allerdings nicht, weil sie gegen den kurdischen Kampf ist, sondern weil sie gesagt hat, diese Front ist prinzipienlos. Es gab jetzt auch eine neue Spaltung leider wieder in der TKP-Milie, unter anderem auch über die Frage Einschätzung Rojava und dergleichen. Ja, ich habe schon sehr lange geredet. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen zum Gezi-Aufstand. Das ist den meisten von euch, denke ich, noch in Erinnerung. Aber es war sicherlich das erste Mal, dass es eine massenhafte Bewegung von unten in der Türkei gegeben hat, auch jenseits von Parteien, von Organisationen. Der Gezi-Aufstand war gleichzeitig eine der entscheidenden Inspirationsquellen für die Bildung der HDP. Ich meine, die HDP geht auf eine Idee von Abdullah Öcalan zurück, aber alleine mit Gedanken kann auch Öcalan nichts bewegen. Aber dieser Gezi-Aufstand war eben eine der Quellen, aus denen sich die HDP dann speiste. Die andere Quelle war der Sieg gegen den IS in Kobani. Und mit diesem Prestige war es eben dann auch der HDP möglich, bei der Wahl 2015 über die 10%-Hürde zu springen. Nur war auch das mit der Auslöser eigentlich dafür, dass Erdogan wieder auf Krieg setzte, dass er auch auf die völlige Zerschlagung der HDP-Hochburgen setzte, also der ganzen Städte im Osten, in Bakur, Nordkurdistan, in denen die HDP oder ihre örtliche Partnerpartei DBP die Bürgermeister stellten und in denen eben ja nach dem Kommunemodell Selbstverwaltung geschaffen wurde. Diese Städte wurden 2015, 2016 teilweise komplett dem Erdboden gleichgemacht. 500.000 Menschen wurden vertrieben. Also hier wurde eine Rätebewegung, die das, was in Fatsa im Schwarzen Meer 1979-80 gelaufen ist, im großen Stil wieder aufleben ließ, die wurde hier mit aller Brachialgewalt durch den Einsatz der zweitgrößten NATO-Armee zerschlagen. Und leider haben sehr viele Linke in der Westtürkei gar nicht mitbekommen, was da passiert. Fatsa ist den meisten Linken in der Westtürkei immer noch ein Begriff, aber diese Linken haben nicht daran gedacht, dass das, was in Kurdistan in diesen Städten gemacht wird, eigentlich genau das Gleiche ist, was sie in Fatsa gemacht haben, sondern viele haben gedacht, das ist Separatismus, die PKK will das Land spalten. Und so, also das ist, auch da wollen wir mit unserem Buch natürlich ein bisschen zu beitragen, diese Erfahrung auch mitzuhelfen, diese Erfahrung auszutauschen zwischen der radikalen Linken in der Westtürkei und der kurdischen Linken. Ja, wo stehen wir heute? Das Erdogan-Regime ist wieder aus den Wahlen scheinbar gestärkt hervorgegangen, steckt aber in einer tiefen ökonomischen Krise, hält sich im Grunde genommen nur noch, weil ja die einmalige Situation eingetreten ist, dass gleichzeitig Deutschland und EU, USA, NATO und Russland dem Erdogan in den Arsch kriechen, um seine Gunst buhlen, das Land drum immer wieder, ehe es ganz abstürzt, irgendwie wirtschaftlich stabilisieren. Also nur dadurch kann man sagen, kann sich dieses Regime momentan wirklich noch halten. Die Wirtschaftskrise ist, denke ich, keineswegs aufgefangen. Sie ist vielleicht gerade ein bisschen stabilisiert, aber es wird weitergehen. Und natürlich bieten sich dann Chancen, auch für Linke. Ein großes Problem in der Türkei ist aber weiterhin, dass die linken Kräfte natürlich sehr, sehr stark dort auch eine Identitätspolitik fahren. Es ist natürlich, muss man sagen, völlig richtig, die Rechte der Kurden, die Rechte der Aleviten, die Rechte von Frauen, LGBTI und anderen zu verteidigen. Aber die Frage ist auch, wie kann man was Gemeinsames für einen gemeinsamen Kampf herausbilden? Vor allem die Mehrheit in der Türkei sind immer noch, ist die nicht die alevitische oder kurdische Bevölkerung, sondern es sind erstmal Muslime auch, fromme Muslime. Und wie kann man diese Menschen, die von den Sparmaßnahmen, die die Regierung jetzt treffen wird, auch in Mitleidenschaft gezogen werden, wie kann man die in den Kampf bringen, muss man sich fragen. Im Gezi-Aufstand waren Millionen auf den Straßen, aber es waren eben gerade nicht die Masse der frommen Muslime in Inneranatolien. Die AKP wählen, die waren da nicht auf der Straße. Es waren die Aleviten auf der Straße, ein Teil der Kurden, es waren die Liberalen in den Städten, die, überhaupt die städtische Bevölkerung, aber die anderen noch nicht. Und da ist die Frage, wie baut man da Brücken hin? Wie kann die, und da hat die radikale Linke, denke ich, Aufgaben auch, diese Brücken zu bauen. Den Kampf der kurdischen Bewegung einerseits, den Kampf aber auch der säkularen Kräfte, der Frauenbewegung in der Westtürkei und so, all das auch zu verbinden. Und ich sag mal so, die Diskussion, wie verbindet man Klassenkampf, soziale Frage und den Kampf um die verschiedenen Identitäten, das ist ja genau das Thema, was wir hier unter dem Stichwort neue Klassenpolitik in Deutschland auch haben. Also wir müssen gar nicht mit dem Finger jetzt auf die türkische Linke zeigen, sondern wir haben da durchaus eine gemeinsame Fragestellung, die wir in vielen Ländern da gerade haben. Ja, ich Hab wieder viel zu lange geredet. Ich stoppe jetzt hier einfach mal. Ich habe sicher ganz vieles ausgelassen und viele Gruppierungen und Personen und so. Das soll keine Missgunst gegenüber irgendwem sein. Nur man kann das nicht alles in einem Vortrag und auch nicht alles in einem Buch unterbringen. Danke.